Ich lese aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 19. Wenn also Christus im Fleisch gelitten hat, dann sollt auch ihr euch mit der gleichen Gesinnung wappnen. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen und richtet sich in der ihm noch bleibenden Zeit seines irdischen Lebens nicht mehr nach den Begierden der Menschen, sondern nach dem Willen Gottes. Denn lange genug habt ihr getan, wonach den Heiden der Sinn steht, als ihr ein ausschweifendes, gieriges Leben mit Trinkgeladen, Fressereien, Zechereien und frevelhaften götzendienerischen Treiben führtet. Das befremdet sie ja, dass ihr euch nicht mittreiben lasst im selben Strom eines zügellosen Lebens, und eben darum verwünschen sie euch. Sie werden aber Rechenschaft ablegen müssen vor dem, der sie bereithält, die Lebenden und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündet worden, dass sie nach der Weise der Menschen gerichtet werden im Fleisch, nach der Weise Gottes aber das Leben haben im Geist. Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid besonnen und nüchtern. Widmet euch dem Gebet. Haltet vor allem an der Liebe zueinander fest, ohne nachzulassen. Denn die Liebe deckt die Fülle der Sünden zu. Seid gastfreundlich, ohne zu murren. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn einer spricht, dann Worte Gottes. Wenn einer dient, dann aus der Kraft, die Gott ihm schenkt, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Meine Geliebten, wundert euch nicht über das Feuer, das bei euch ausgebrochen ist, um euch auf die Probe zu stellen, als widerfahre euch dadurch etwas Fremdes. Im Gegenteil, freut euch, dass ihr damit an dem Leiden Christi teilhabt. So werdet ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln können. Selig seid ihr, wenn sie durch euch um des Namens Christi willen beschimpfen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Niemand von euch soll als Mörder, als Dieb oder als Bösewicht leiden müssen, oder weil er ein Auge hat auf das, was dem Nächsten gehört. Wenn er aber als Christ leiden muss, dann schäme er sich dessen nicht, sondern preise Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, da das Gericht beginnt, und zwar beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird dann das Ende derer sein, die nicht auf das Evangelium Gottes hören? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird sich dann der Gottlose und Sünder wiederfinden? So sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben dem getreuen Schöpfer anvertrauen, indem sie Gutes tun.
Himmlischer Vater, lass du nun dein Wort zu einer Quelle der Kraft in uns werden. Schenk uns Veränderung durch dein Wort. Gib, dass es nicht leer zu dir zurückkehrt. In Jesu Namen. Amen. Ja, wie immer findet ihr auf der rechten Seite die Gliederung der Predigt. Ihr könnt auf der linken Seite natürlich wie immer dem Predigttext, dem Bibeltext folgen. Wir werden uns relativ viel mit dem Text befassen, denn es gibt so viele gute Dinge darin, die man eigentlich gar nicht weiter ausführen muss, sondern die wir einfach so stehen lassen können, wie sie hier schon von Petrus formuliert wurden. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche beim Parkgottesdienst dabei war. Wer war denn alles? Also ein paar Leute waren, ja, also gar nicht so viele. Aber es war für mich eine ganz tolle Gelegenheit, um sich an einem so öffentlichen Ort wie dem Clara-Park zu versammeln und dort unseren Glauben an Jesus Christus in der Öffentlichkeit zu bekennen. Dass wir das so furchtlos tun können, ist etwas, wofür wir sehr dankbar sein können, Und das kam auch in der Gebetszeit der Pastoren zum Ausdruck. Auch da gab es Dankgebete für diese Möglichkeit, dass wir uns so ganz ohne Furcht versammeln können. Vielleicht haben uns die häufigen Berichte über die weit verbreiteten Christenverfolgungen weltweit aufmerksamer gemacht für das Besondere, dass dieses friedliche Umfeld und das gesellschaftliche Miteinander in Leipzig darstellt. Wenn wir uns in der Welt umschauen, dann ist unser Umfeld ein Segen Gottes, den man nicht einfach als selbstverständlich annehmen sollte, denn die Normalität für Christen sieht oftmals anders aus. Ich weiß nicht, wer von euch die Zeitung heute Morgen gelesen hat. Als ich heute Morgen kurz in die Welt reingeblättert habe, da war ein Artikel über Christenverfolgung in der Türkei. Hintergrund ist der brutale Dreifachmord an drei christlichen Missionaren im Jahr 2007. Bis heute ungesühnt, obwohl die fünf Mörder noch am Tatort verhaftet wurden. Für Dienstag wurde nun eine weitere Urteilsverkündigung angesetzt, aber die Witwe eines der getöteten Missionare war sich gar nicht mehr sicher, ob sie dort überhaupt hingehen wollte, weil sie vermutet, dass es nur wiederum um eine Verlängerung geht und um keine Verurteilung. Und das, obwohl in der Türkei anders als in Ländern wie Saudi-Arabien oder Iran, wo missionarische Aktivitäten mit der Todesstrafe belegt sind, in der Türkei offiziell Religionsfreiheit herrscht. Und trotzdem müssen Christen, die dort offen ihren Glauben bekennen, mit schlimmsten Repressalien rechnen, zumindest mit einem Gang auf die Polizeiwache, wer es sich traut, öffentlich dort Jesus zu bekennen. Insgesamt belegen Statistiken, dass es zu keiner Zeit mehr Christenverfolgung gab als im 20. Jahrhundert. Und ich denke, das ist ein guter Grund, warum wir als Gemeinde und auch individuell Organisationen wie Open Doors und den Barnabas Fund zum Beispiel auch finanziell und im Gebet unterstützen wollen, damit unsere Brüder und Schwestern in diesen Ländern gestärkt werden. Dass Christen heutzutage in vielen Ländern verfolgt werden, gehört zu einer schmerzhaften Normalität. Und diese Normalität galt auch für die Christen im ersten Jahrhundert, an die Petrus hier schreibt. Sie hätten sich diese Realität aller Wahrscheinlichkeit nach sehnlichst weggewünscht. Nach dem, was Petrus hier in diesem Abschnitt schreibt, gehen die Christen in Kleinasien gerade durch eine sehr schwere Zeit. Sie werden aufgrund ihres Glaubens und nicht sonst beschimpft und verwünscht, heißt es hier, wer aufgepasst hat. Die Gegenseite macht auch vor körperlicher Misshandlung nicht Halt und viel Schlimmeres, das wissen sie nur noch nicht, steht unmittelbar bevor. Für uns sind solche Erfahrungen nur schwer nachvollziehbar, aber der Apostel Petrus weiß genau, wie sich das anfühlt. Aus der Apostelgeschichte kennt ihr vielleicht diese ersten Kapitel, wie die Apostel ein ums andere Mal beschimpft und verwünscht und ins Gefängnis geworfen werden und am Ende misshandelt und Stephanus sogar umgebracht wird. Christenverfolgung vom ersten Jahrhundert bis heute die Normalität. Man kann sich natürlich fragen, was die Gründe für diese Verfolgung sind. Christen wollen doch niemandem etwas Böses. Petrus fordert die Christen hier ganz explizit auf, auch hier in dieser Stelle wieder, dass sie Gutes tun. Und gerade angesichts von Verfolgung nicht aufzuhören, Gutes zu tun. Warum werden Christen verfolgt? Petrus liefert uns einen ersten Grund hier in den Versen 3 und 4. Dort heißt es, lange genug habt ihr getan, wonach den Heiden der Sinn steht, als ihr ein ausschweifendes, gieriges Leben mit Trinkgelagen, Fressereien, Zechereien und frevelhaftem götzendienerischem Treiben führtet. Das befremdet sie ja, dass ihr euch nicht mittreiben lasst im selben Strom eines zügellosen Lebens und eben darum verwünschen sie euch. Petrus nennt hier einen konkreten Gegensatz zwischen zwei Lebensweisen. Auf der einen Seite steht das Leben hier, wonach den Heiden der Sinn steht. Auf der anderen Seite steht die Lebensweise der Christen, die sich, wie es hier heißt, nicht mittreiben lassen sollen im selben Strom eines zügellosen Lebens. Diesen Kontrast, den sieht Petrus als Ursache dafür, dass Christen verfolgt werden. Was Petrus mit zügellosem Leben meint, das macht er hier auch gleich klar. Es geht um ein ausschweifendes und gieriges Leben, heißt es hier. Trinkgelage, Fresserei, ein Leben ohne Grenzen, ein maßloses Leben, das auch einhergeht mit götzendienerischem Treiben. Christen nehmen daran nicht mehr teil. Und das kann sich vielleicht so anhören für uns, als seien Christen einfach irgendwelche prüde Partypuper, die Spaßverderber erster Klasse, die wissen nicht, wie man feiert und über die kann man sich auch ruhig ein bisschen lustig machen. Aber so ist es natürlich nicht. Und das stimmt auch biblisch gesehen nicht. Wenn wir uns Jesus vor Augen führen, der hat für Wein gesorgt auf einer Hochzeit, damit die Feier weitergehen kann. Jesus hat mit dem Zöllner Zachäus in seinem Haus gefeiert. Und er hat immer wieder von unserer Zukunft mit Gott als einer Zeit des Feierns gesprochen. Von einem Festmahl spricht er. Gott wird für uns ein riesiges Fest veranstalten. Das heißt, Christsein bedeutet nichts weniger als das Warten und das Vorbereiten auf die Party unseres Lebens, wenn Jesus Christus zurückkommt. Ich weiß nicht, ob ihr so über das Christsein nachdenkt, aber Christsein ist das Warten auf die Party unseres Lebens, auf ein Hochzeitsmahl, den Tag, den wir nie vergessen werden. Christsein bedeutet aber gleichzeitig auch, dass wir uns Menschen nur zu gut kennen. Und wir wissen, dass Maßlosigkeit Gefahr in sich birgt. Wir können uns nicht ganz gehen lassen, weil sich sonst am Ende alles um uns dreht. Maßlosigkeit hat ja vor allem die Befriedigung der eigenen Wünsche im Blick und verliert dabei den anderen aus den Augen und verliert dabei vor allem auch Gott aus den Augen. Gott ist ein Gott, der nicht für sich selbst lebt. Gott ist ein Gott, der für uns lebt. In Jesus Christus haben wir ihn so kennengelernt. In Vers 1 heißt es hier, dass Christus im Fleisch gelitten hat. Damit meint Petrus, dass Jesus sich nicht zu schade war, selbst für uns zu sterben, damit wir ewiges Leben haben können. Lesen wir die Verse 1 und 2 vielleicht gemeinsam. Dort heißt es, wenn also Christus im Fleisch gelitten hat, dann sollt auch ihr euch mit der gleichen Gesinnung wappnen. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Und der richtet sich in der ihm noch bleibenden Zeit seines irdischen Lebens nicht mehr nach den Begierden der Menschen, sondern nach dem Willen Gottes. Sprich, ihr seht hier diesen Kontrast. Begierden der Menschen, Maßlosigkeit, eigene Befriedigung, Sättigung der eigenen Begierden. Nummer 2, Leben nach dem Willen Gottes. Ein Leben, dem sich Christen verschrieben haben. Das einzige Maßlose an Gott, wenn wir uns hier den Anfang von Vers 1 nochmal vornehmen, das einzig Maßlose an Gott ist seine nicht gekannte, seine nie endende, seine übermächtige Liebe für uns. Diese Liebe sehen wir im Leiden Christus. Diese Liebe verändert unser eigenes Leben so sehr, weil wir sehen, Gott selbst gibt sich für uns. Und dadurch wird unser größtes Vergnügen nicht mehr darin bestehen, dass wir unsere eigenen Begierden befriedigen wollen, sondern dass wir ein bisschen so sein wollen wie Gott, wie uns Gott in Jesus begegnet ist, dass wir für den anderen da sind. Und deshalb schließen sich diese Feste, diese Trinkgelage, die sich nur um mich drehen, aus. Unsere größte Freude wird darin bestehen, dass wir uns mit der gleichen Gesinnung wappnen wie Jesus und dem die Ehre geben wollen, der uns mit einer so extravaganten und maßlosen Liebe geliebt hat. Je mehr wir das Ausmaß von Gottes Liebe kennengelernt haben, desto mehr werden wir nicht mehr maßlos für uns selbst leben wollen, sondern maßlos für andere. Am deutlichsten wird diese veränderte Gesinnung in der christlichen Gemeinde zutage treten. Die Christen damals standen ja unter enormem Druck von außen. Und da ist die Gefahr groß, dass es auch intern Spannungen geben wird. Fast so ein bisschen wie dieses Bild, das Martin vor uns gezeichnet hat. Sandwich und wir sind die Konfitüre in der Mitte. Vielleicht gibt es da Schuldzuweisungen untereinander in der Gemeinde, jung und alt, und andere werden vielleicht unterschiedliche Auffassungen darüber haben, wie man denn auf diese Krise reagieren sollte. Vielleicht wollen sich manche wehren. Vielleicht drohen Spaltungen in der Gemeinde über die Vorgehensweise. Und der Apostel Petrus als christlicher Veteran im Leiden, wenn man so will, sagt dazu mit seiner eigenen Erfahrung in Vers 7, seid besonnen und nüchtern, widmet euch dem Gebet. Sprich, keine Panik. Haltet vor allem an der Liebe zueinander fest, ohne nachzulassen. Das ist die Gefahr, dass die Liebe nachlässt füreinander. Und warum? Die Liebe deckt die Fülle der Sünden zu. Seid gastfreundlich, ohne zu murren. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter Gottes. Wenn einer spricht, dann Worte Gottes. Wenn einer dient, dann aus der Kraft, die Gott ihm schenkt, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Also er denkt über das Leben in der Gemeinde, über diese Liebe, und er endet mit einem Lobpreis. Christus sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Die Gesinnung ist die gleiche wie zur Außenwelt hin. Petrus sagt, lebt für den anderen, liebt den anderen, dient dem anderen, redet für den anderen. Denn so wie Jesus mit seiner Liebe am Kreuz alle unsere Sünden zugedeckt hat, so können auch wir in einem übertragenen Sinne handeln, indem wir uns nicht zu unbesonnenem Reden oder Handeln hinreißen, sondern bereit sind, es zu erdulden, wenn ein christlicher Bruder oder Schwester verletzend agiert. Hört sich fast so an, als wären draußen auch gerade Verletzungen im Gange. Verletzungen zu erdulden von innerhalb der Gemeinde ist oftmals verletzender oder schwieriger als der Spott eines Menschen draußen, der nichts weiß von der Liebe Gottes. Aber in beiden Fällen gilt der Aufruf, dass wir bereit sind zum Erdulden um der Gemeinschaft willen. Nach innen und außen sollten wir uns also mit der gleichen Gesinnung wappnen, und diese Gesinnung bringt Petrus in Vers 19 so auf den Punkt. Dort heißt es, so sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben dem getreuen Schöpfer anvertrauen, indem sie Gutes tun. Also der erste Grund, warum Verfolgung, ist diese andere Gesinnung. Und diese andere Gesinnung, diese Unterordnung unter Gottes Willen, die führt natürlich zu einem zweiten Punkt, und das ist eine veränderte oder eine ausschließliche Hingabe, eine Loyalität gegenüber einem allein, gegenüber Gott. Die Gelage und die Orgien, von denen Petrus in Vers 3 schreibt, die waren wahrscheinlich mit der Anbetung anderer Götter verbunden. Das sehen wir hier am Ende, wo Petrus im selben Atemzug diese Orgien nennt, dass die Trinkgelage, die Fressereien und das frevelhafte, götzerische Treiben. Das scheint für ihn die eine Sache zu sein. Wahrscheinlich waren diese Gelage damals bestimmten Göttern gewidmet. Das heißt, wer mitfeiert, der drückt damit auch seine Verehrung für einen anderen Gott aus. Bei diesen Orgien gibt man sich nicht nur den eigenen Begierden hin, sondern gleichzeitig gibt man sich damit anderen Göttern hin und betet sie an. Für Christen ist das natürlich keine Option. Was diese Götter wollen, ist, dass wir sie anbeten, anstatt dem wahren Gott. Und im Gegenzug dafür versprechen sie uns die Sättigung unserer Begierden. Aber unsere tiefste Sehnsucht ist nicht mehr Trinken, ist nicht mehr Sex, ist nicht dies oder jene Begierde, die wir vielleicht im Leben manchmal verspüren. Gott selbst hat unsere tiefste Sehnsucht, unseren tiefsten Wunsch erfüllt, indem er uns so maßlos geliebt hat, wie es sonst kein anderer Gott getan hat. Kein anderer Gott liebt uns. Die wollen ihre eigene Anbetung. Gott schenkt uns seinen Sohn. Das ist seine Liebe. Und deshalb gehört ihm allein unsere Treue und unsere Loyalität, ihn zu verehren und ihm in allen Dingen treu zu sein. Das ist die neue und gute Begierde, wenn man so will. Eine Begierde, die in uns umso stärker wird, je mehr wir seine Liebe für uns erfahren haben. So sehr erfahren haben, dass sie das gesamte Leben bestimmt und das ganze Leben von dieser hingebungsvollen Liebe erfüllt wird, die Gott auch uns am Kreuz erwiesen hat. Diese Beziehung sucht Gott mit uns. Kein anderer Gott kann uns das geben. Und deshalb werden wir nicht teilhaben an diesen Orgien, die uns auffordern, andere Götter anzubeten. Und das schenkt uns einen zweiten Grund, oder das gibt uns einen Einblick in einen zweiten Grund, warum die Christen damals und heute vielleicht verfolgt werden. Das sind nicht einfach nur prüde, komische Leute, über die man sich eben lustig macht, weil sie nicht wissen, wie man ordentlich feiert, sondern sie werden als Gefahr für die Gesellschaft empfunden. Erstens bedeutet die Verweigerung an diesem Ritual, wenn man so will, des gemeinsamen, zügellosen Lebens, bedeutet eine Schwächung des sozialen Zusammenhalts. Wer nicht mitfeiert, gehört nicht dazu. Es gibt eine Parallelgesellschaft, wenn man so will, und die wird als Gefahr dargestellt und wahrscheinlich werden Christen sowieso als Schwächlinge wahrgenommen, die einen schwachen Gott verehren, der für sie gestorben ist. Was für ein Gott ist denn das? Zweitens werden sie als Gefahr für die Gesellschaft wahrgenommen, weil sie das Wohlwollen der Götter über die Gesellschaft riskieren. Wer sich nämlich diesen Orgien verweigert, der weigert sich ja gleichzeitig den Göttern Tribut zu zollen. Der riskiert den Zorn der Götter. Und zwar nicht nur über sich selbst, sondern über die gesamte Gesellschaft. Zornige Götter will keiner. Und das gilt natürlich gerade für die, die früher mitgefeiert haben, also sprich nicht jüdische Christen, die sich aber jetzt nicht mehr, die sich dem jetzt enthalten. Gerade nichtjüdische Christen stellen einen riesen Dorn im Auge der Götter dar. Wer sein Leben ändert, der drückt damit oft auch veränderte Maßstäbe aus, und das ist auch hier der Fall, und das drückt aber auch aus, also wessen Maßstäbe wir anlegen und nach wessen Willen wir leben, das drückt ja am Ende aus, was wir anbeten. Wem wir uns, nach wessen Willen wir leben, nach was wir uns im Leben richten, das drückt ja aus, was unsere oberste Priorität ist, was unser Wichtigstes ist. Denn das bestimmt ja unser Leben und das ist unser Gott. Christen werden verfolgt, weil sie diesen alten Göttern nicht mehr Ehre zollen, Tribut zollen. Der Grund für die Verfolgung von Christen findet sich im exklusiven Anspruch Gottes, dass er allein verehrt werden soll. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ganz klare Aussage, das höchste Gebot des christlichen Glaubens. Und als Christen sind wir aufgefordert, diese Hingabe und den Gegenüber und den Gehorsam gegenüber diesem einen Gott nicht nur im Wort, sondern auch in der Tat umzusetzen. Und das bedeutet, wenn wir das konkret tun, dann werden sich diese alternativen Götter zu Wort melden und fordern, dass wir unsere Hingabe kompromittieren. Das christliche Leben fordert auf zur Verfolgung, weil es Nein sagt zu allen anderen Göttern, zu allen anderen Begierden, zu allem anderen, was Gottes Platz einnehmen wird. Das heißt, das christliche Leben, wenn es konsequent gelebt wird, wird ständig auf die Probe gestellt an der Grenze. An der Grenze zu den anderen Lebensformen, wenn man so will. Unser Glaube wird auf die Probe gestellt, darüber sollten wir uns nicht wundern. Das sagt Petrus in Vers 12. Er sagt, meine Geliebten, wundert euch nicht über das Feuer, das bei euch ausgebrochen ist, um euch auf die Probe zu stellen, als widerfahre euch dadurch etwas Fremdes. Petrus sagt, gewöhnt euch daran, dass das die Normalität sein wird. Was wir hier erfahren, ist vollkommen unnormal. Keine Verfolgung ist nicht das, was wir durch ein konsequent gelebtes christliches Leben erwarten sollten. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Aber daraus ergibt sich ein großer Segen. Aus dieser Verfolgung, meine ich. Denn Petrus sagt, wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Sprich, wer in der Glaubensprobe besteht, der hat Nein gesagt gegenüber der Anbetung anderer Götter, auch gegenüber der Anbetung des eigenen Selbst und der eigenen Begierden. Der hat mit der Sünde abgeschlossen und er wird Gott allein anbeten. Seine Zuversicht, die sich nur in der Verfolgung und in der Unterdrückung ergibt, in den Glaubensschwierigkeiten, und nicht umsonst hört man von afrikanischen und asiatischen Christen, die selbst an sich schon Verfolgung erfahren haben, dass die größte Gefahr für den westlichen Glauben, für den westlichen christlichen Glauben, das Lauwarme ist, das Bequeme, das Angenehme. Nichts wird uns so sehr einlullen, als dieses, wir kommen alle miteinander klar. Sprich, das, was wir als Segen empfinden, nämlich, dass keine Verfolgung stattfindet, birgt auch eine Gefahr in sich, dass wir dieser Verfolgung dann auch aus dem Weg gehen, dass wir Kompromisse eingehen und andere Götter mit anbeten, damit es weiter bei diesem angenehmen Leben bleibt. Christlicher Glaube bewährt sich dann, wenn er inmitten vieler Bedrängnisse, die gerade Verfolgung mit sich bringt, aber nicht nur, auch wir im Westen erfahren bestimmte Bedrängnisse aufgrund unseres Glaubens. Aber christlicher Glaube bewährt sich dann, wenn er diesen Kompromissen widersteht und auf dem Exklusivanspruch Gottes auf Anbetung, auf diesem Anspruch beharrt. Das heißt, wenn wir versucht sind, still zu sein, wo wir Jesus erwähnen sollten, dann ist das eine Glaubensprobe. Wenn wir aus Sorge schweigen, weil unser Ruf vielleicht darunter leiden könnte, weil vielleicht eine Beziehung zu einem anderen in Gefahr sein könnte, weil wir den Namen von Jesus auf den Lippen tragen, dann ergibt sich daraus eine Gefahr, dass wir Jesus verleugnen. Dass wir andere Götter tolerieren, akzeptieren, wo Jesus sagt, Ich bin der Herr, dein Gott. Oder der dreieinige Gott das sagt. Das hat mit unserem Reden zu tun oder unserem Schweigen, um Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen. Es kann aber auch zum Beispiel, gerade weil es hier um Partys geht, kann es natürlich auch bedeuten, dass wir vielleicht versucht sind, über bestimmte Witze mitzulachen, die wirklich nicht angebracht sind, weil sie nicht der Liebe Gottes für sein Volk entsprechen. Wir werden vielleicht versucht sein, bei bestimmten Spielchen mitzulachen, weil das der Gruppenzwang so fordert. Ich kann mich noch an eine Party erinnern, das war wahrscheinlich im letzten oder vorletzten Schuljahr, mittlerweile schon eine Weile her. Auf dieser Party kam auf einmal, war so eine Art Höhepunkt, wurde auf einmal das Lied gespielt, Gott ist tot. Und alle haben mitgesungen und alle haben mitgetanzt. Ich war damals kein Christ. Aber vielleicht hat Gott mich schon in die richtige Richtung gezogen. Mir wurde schlecht bei dem Ganzen. Aber ich habe den Druck verspürt, mitzusingen. Tut das nicht. Widersteht dem Ganzen. Es gibt natürlich noch viele andere Beispiele von diesem Druck, dass man sich anders verhält, als es Gottes Willen entspricht, damit man den Frieden in der Gesellschaft bewahrt. Aber Petrus sagt, darum geht es nicht. Es geht darum, Gott allein anzubeten, durch Wort und durch unsere Tat, durch unser Verhalten. Wenn die Welt uns dafür weniger mag, dann ist das nicht unser Problem, sondern das Problem der Welt. Und deshalb sollten wir uns keiner Illusion hingeben. Jedes Mal, wenn wir versucht sind, wenn wir dir eine Möglichkeit erkennen, Jesus zu erwähnen, von Gott zu reden oder entsprechend zu handeln und es nicht tun, es ist ein Kompromiss. Jedes Mal ist das eine Glaubensprobe. Es ist der Test, ob wir Gott vielleicht weniger gehorchen werden als anderen Autoritäten im Leben, ob die unser Leben bestimmen anstatt Gott. Ob wir uns etwas anderem mehr hingeben als unserem Vater und es anbeten statt ihm, obwohl doch er es war, der uns mit seiner großen Macht und seiner maßlosen Liebe auf einzigartige Weise am Kreuz geliebt hat. Und niemand anders als er hält den Schlüssel für das ewige Leben in der Hand. Warum würden wir etwas anderes ihm vorziehen? Es sind Glaubensproben, die wir wahrscheinlich alle nur zu gut kennen. Wahrscheinlich werden uns auch unrühmliche Momente einfallen, in denen wir falsch gehandelt haben und Kompromisse eingegangen sind. Und dazu will ich sagen, wenn uns solche Momente vielleicht schmerzhaft ins Bewusstsein eingebrannt sind und wenn wir uns das deswegen vielleicht auch sogar unwürdig fühlen vor Gott, dann stimmt das einerseits. Ja, wir sind unwürdig, aber andererseits will Gott uns trösten mit der Wahrheit, dass er von dieser Sünde wusste, als Jesus am Kreuz starb. Jesus ist in seiner Liebe auch für diese Sünde am Kreuz gestorben. Und darauf können wir uns verlassen. Und gleichzeitig ist sein Wille, dass wir gewappnet sind für Leid und Verfolgung. Gewappnet für zukünftige Momente, wenn wir versucht sind, einen Verlust einzugehen, eine kleine Schlacht zu verlieren, die wir eigentlich gewinnen könnten, indem wir widerstehen. Gott will, dass wir siegreich bleiben, indem wir uns mit der gleichen Gesinnung wappnen wie unser Herr Jesus, der sich am Kreuz im schwierigsten Moment seines Lebens immer noch auf die gleiche Weise Gott anvertraut hat wie in jedem Moment davor. Wir sollen uns wappnen, indem wir uns Gott anvertrauen. Und das heißt konkret, dass Verfolgung und Unterdrückung nicht das letzte Wort haben. Dieses Bewusstsein wollen wir, dass es sich in unser Denken einprägt. Schwierige Zeiten, Unterdrückung, diese Versuchung, das Jetzt, das Hier und Jetzt hat nicht das letzte Wort. Die Zeit der Bedrängnisse ist begrenzt. Vers 7, dort sagt Petrus, das Ende aller Dinge ist nahe. Das Ende kommt. Und am Ende werden wir alle nur einem Rede und Antwort stehen müssen, nämlich Gott selbst. Vers 5, sie werden aber Rechenschaft ablegen müssen vor dem, der sich bereithält, die Lebenden und die Toten zu richten. Hier wird schon ganz klar, der Tod ist keine Fluchttür vor den Konsequenzen des eigenen Handels, sondern der Durchgang in die Gegenwart Gottes. Wenn die Lichter ausgehen, wenn die Party vorbei ist, dann ist das Leben deshalb nicht vorbei, sondern es ist nur Zeit, nach Hause zu gehen, in die Gegenwart Gottes. Der Tod bringt uns vor Gott. Und Jesus allein kann uns auf diesen entscheidenden Moment vorbereiten, weil er unsere Sünden am Kreuz zugedeckt hat, uns abgenommen hat in seiner Liebe und mit seiner Liebe zugedeckt hat. Er ist für diese Sünden gestorben, für uns gestorben, damit wir in der Liebe Gottes für immer leben können. Er bereitet uns vor, er hat uns vorbereitet, damit wir diesen Moment überstehen können, wenn wir Gott begegnen. Allein durch Jesus können wir diesen Moment überstehen. Und von diesem Moment spricht Petrus in Vers 6, wo es heißt, denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie nach der Weise der Menschen gerichtet werden im Fleisch, nach der Weise Gottes aber das Leben haben im Geist. Vielleicht ist hier die Frage, was bedeutet das? Bedeutet das, dass diesen Toten das Evangelium nach ihrem Tod verkündigt wurde? Nein, darum geht es nicht, sondern es geht um diese Situation, um diese schwierigen Situationen der Gläubigen in Kleinasien, die, in denen sie vielleicht versucht sind zu denken, lohnt sich das überhaupt? Am Ende sterben wir ja doch alle. Warum also nicht versuchen, so viel wie möglich für jetzt rauszuholen, Kompromisse zu schließen, Party mitzufeiern? Es geht doch wirklich nur um das Hier und Jetzt, oder? Und Petrus sagt, nein. Die eigentliche Frucht des Evangeliums, die tritt erst in diesem Moment zutage. Wenn wir vor Gott treten, und diese Menschen, denen das Evangelium zuvor verkündigt wurde, durch den Glauben nach der Weise Gottes das Leben haben für immer und ewig. Darum geht es hier. Es geht darum, die Lebendigen zu motivieren und ihnen klarzumachen, dass der Tod nicht das letzte Wort ist und dass das Evangelium der Weg ist, wie man diesen Moment der Begegnung mit Gott und des Gerichtes überstehen kann. Also wenn sich Christen in schwieriger Zeit fragen, lohnt es sich überhaupt? Dann lautet die Antwort, die Petrus gibt, ja, denn bei Gott hat der Tod nicht das letzte Wort. Er ist nicht das Ende, sondern der Anfang für die, die an Jesus glauben. Ich bin gerne bereit, darüber nachher noch Antworten zu geben, denn mir ist bewusst, dass dieser Vers 6 nicht immer ganz einfach zu verstehen ist. Aber ich denke, es ist wichtig, ihn im Kontext zu verstehen und zu verstehen, dass es hier um die Ermutigung für Lebendige geht, für die Lebenden, dass ihnen das Evangelium nach dem Tod etwas bringt, dass sie leben werden aufgrund ihres Glaubens an das Evangelium und nicht wie die anderen,
von denen es am Ende heißt, Vers 18, und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird sich dann der Gottlose und Sünder wiederfinden? Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten wollen. Es ist eine Frage, die klar ist. Er wird im Gericht nicht bestehen können. Mit diesem Bewusstsein hat Jesus sich gewappnet. Und deshalb war er bereit, im Fleisch zu leiden, das Kreuz zu erleiden, den Weg hin zum Tod zu gehen, weil er wusste, das ist nicht das Ende. Gott hat den Sieg für danach aufbewahrt. Bei Gott hat der Tod nicht das letzte Wort. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können auch wir uns wappnen, dass wir in der Lage sind, Glaubensprüfungen zu bestehen und siegreich aus ihnen hervorzugehen und keine Kompromisse einzugehen. Und es wird eine große, große Änderung in unserem Leben bewirken, denke ich, wenn wir uns damit bewappnen. Wenn wir uns damit wappnen, denn wir sehen schon in Vers 14, welches Bewusstsein damit einhergeht. Vers 14, dort heißt es, selig seid ihr, wenn sie euch um des Namens Christi willen beschimpfen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Petrus sagt, ihr seid nicht die Verdammten der Welt. Ihr seid nicht zu bemitleiden. Ihr seid selig. Der Geist Gottes ruht auf euch, wenn ihr leidet. Können wir das im Glauben annehmen? Das sind nicht nur leere Worte. Es geht hier wirklich um eine Wahrheit. Wenn wir glauben, dass Gott den Sieg für uns und das ewige Leben für uns aufbewahrt hat, weil wir an Jesus glauben, dann stimmt das. Dann sind wir selig, wenn wir um Christi willen leiden. Dann ruht der Geist Gottes auf euch. Das heißt, wir brauchen keine Panik zu haben. Der Geist Gottes ruht. Er ruht auf uns. Wir brauchen keine Angst vor Gegenwind zu empfinden. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, was andere über uns denken können. Wir müssen nicht denken, wir müssen Kompromisse schließen. Denn der Geist des allmächtigen Gottes, der Geist der Herrlichkeit, der ruht auf uns. Und Vers 13, im Gegenteil, freut euch, dass ihr damit an den Leiden Christi teilhabt. Denn so werdet ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln können. Seht ihr, welche Kraft in dieser Gesinnung steckt? Stellt euch vor, ihr lebt auf diese Weise gewappnet, dass ihr nicht traurig seid, dass ihr nicht niedergeschlagen seid, dass ihr nicht denkt, boah, ich bin hier echt auf der Verliererseite, sondern dass ihr euch freut, dass ihr an den Leiden Christi teilhabt. Und wiederum ist das kein leeres Gerede von Petrus, sondern er selbst, wenn wir uns die Apostelgeschichte 5,18 kurz anschauen, er selbst hat das so gemacht. Apostelgeschichte 5,18, das erste Mal, dass sie körperlich misshandelt wurden. Entschuldigung, nicht 18. Warum dachte ich 18? Der Hohe Rat der Juden ruft die Apostel wieder herein. Sie verabreichten ihnen Schläge und befahlen ihnen, nicht mehr im Namen Jesu zu reden. Dann ließ man sie frei. Vers 41, da gingen sie vom Hohen Rat fort, voll Freude darüber, dass sie gewürdigt worden waren, um des Namens willen Schmach zu erleiden. Das war wirklich ihre Einstellung. Seht ihr die Kraft in dieser Einstellung? Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr weit von dem weg ist, wie wir über Verfolgung und Unterdrückung und Bedrängnisse, Glaubensbedrängnisse denken. Aber ist das nicht ein Ansporn für uns, dass wir beten, dass Gott uns dieselbe Gesinnung schenkt, damit wir damit gewappnet sind, gerüstet? Denn einen dickeren Panzer hat niemand als diese Einstellung zu wissen, dass Gott auch nach unserem Tod, auch nach allem Leiden, nicht verloren hat, sondern das letzte Wort hat, dass er uns den Sieg schenken wird und das ewige Leben durch Jesus Christus. Jesus Christus hat das letzte Wort und Vers 11, deshalb sagt Petrus, ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns doch zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, wir bekennen dir, dass wir oft nicht gewappnet sind, dass wir oft anders denken, als du es uns hier vorzeigst. Wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich, dass du uns Änderung schenkst, dass du uns die Kraft dieser gleichen Gesinnung schenkst, die auch Jesus getragen hat durch seine Zeit hier auf dieser Welt bis hin zum Kreuz, bis hin zum Tod, weil er wusste, dass du der Sieger bist über Sünde, über Tod. Und Vater, wir bitten dich, dass du diesen Sieg in uns wahr werden lässt durch die Kraft deines Geistes. Hilf uns zu widerstehen. Hilf uns, keine Kompromisse einzugehen. Gib, dass wir dir in allem die Ehre geben. Um Christi willen. Amen.